Guten Morgen, ihr Lieben. Ganz liebe Grüße aus Endersbach. Mein Name ist Claudius Scheu, wie wir schon gehört haben. Und ich bringe ganz viele liebe Grüße aus Endersbach mit da. Es gibt auch Baptisten, wie die meisten von euch wissen, auch eine EFG. Ich bin da nicht der Abgeordnete. Ich war lange Jahre Gemeindeleiter, bin jetzt gerade nicht Gemeindeleiter, bin dort immer noch Lobpreisleiter. Und ich wurde gebeten, da ein bisschen was zu erzählen. Soll ich was erzählen aus Endersbach? Nur ganz kurz. Ja, genau, wie ihr vielleicht wisst, wir haben gebaut. Das heißt, wir haben jetzt einen Berg Schulden und haben ein riesengroßes, wunderschönes Haus, das gerade brach lag, in weiten Teilen sowieso und immer noch weiter brach liegt. Heute ist zum ersten Mal seit Anfang Dezember, dass wir wieder Präsenzgottesdienste haben und wieder unsere Türe öffnen und sind gespannt, wie das weitergeht und wo es uns hinführt. Wir haben zum Glück die technischen Möglichkeiten, uns abzufilmen und auch viele Schiffbrüche erlitten, wie das so ist, aber jetzt mal gucken. Und es geht uns wie jeder anderen Gemeinde gerade auch so, dass wir nicht genau abschätzen können, wo wir denn stehen. Wir wissen einfach nicht, wer gehört denn eigentlich noch zu uns, wer mag denn noch zu uns kommen und wer kommt eigentlich nicht mehr, weil er entweder mit uns sauer ist oder weil er vielleicht einfach nicht kommen möchte, weil er sich Sorgen macht. Es ist schwierig und auch wir haben Leute, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns ist es auf jeden Fall so, dass diese Corona-Streitigkeiten natürlich auch ein bisschen Verwerfungen haben. Bei uns ist es nicht so schlimm, aber es gibt dann durchaus die Leute, wo du nachher sagst, die werden nachher nicht mehr kommen, weil die Gemeinde anders gedacht hat als ich. Es ist ja nicht das einzige Thema, wo Christen sich trefflich drüber streiten können und sich danach trennen und irgendwie passt das auch ein bisschen zur Predigt. Wir haben vorher gesungen, Gott ist größer und wer bist du? Wir wollen erfahren, wer du bist. Und wir haben jetzt im Gebet auch ganz viele verschiedene, Gott verschiedene Namen gegeben und verschiedene Eigenschaften. Und ein bisschen ist das auch das Thema heute. Muss ich da was drücken, oder? Genau. Ein bisschen ist das Thema auch heute, weil es ist rätselhaft. Ich hoffe, ich werde heute nicht zu theoretisch bei dem Thema, sondern dass es euch gut tut. Und dass es mir gut tut, mir hat die Musik gut getan. Vielen Dank für die freundliche Einladung hierher. Das ist meine Startfolie und für alle, die sich fragen, warum haben die denn Blut an den Händen? Es ist kein Blut, es ist eine Farbe und die Hände machen ein Kreuz, ein Herz. Ja, also es ist eigentlich ganz arg nett, aber ich dachte, beim ersten Mal dachte ich, das ist ein Blut. Und dann dachte ich, es ist gut, wenn jeder denkt, das ist Blut, weil dann guckt man hin. Genau, das ist ein Satz, der heute auch noch vorkommen wird. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Das ist ein Gebet von Jesus in Johannes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schenkt, sei mit euch. 2. Korinther 13, Vers 13. Das hätte niemand gedacht, dass dieser Brief, den Paulus da geschrieben hat, so endet. Ein Ermahnungsbrief an eine Gemeinde, ein Verteidigungsbrief, mit dem Paulus sich verteidigt und seine Autorität einfordert. In dieser Gemeinde lagen ganz arg viele Probleme. Und wer die nachlesen will, im 1. Korintherbrief kommt ganz viel davon. Man merkt schon beim 1. Korintherbrief, oh, in der Gemeinde ging's, glaub, ziemlich ab. Korinth, das liegt auf einer Landbrücke, oder liegt auch heute noch und lag damals noch mehr auf einer Landbrücke. Das ist jetzt das Wissen, das ihr mitnehmen könnt. Das nennt man Isthmus. Das ist die schmalste Stelle einer Landbrücke. Isthmus zwischen Peloponnes und griechischem Festland. Das antike Korinth war eine Hafenstadt, eine tolle Hafenstadt, die hatte zwei Häfen. Und zwar auf der einen Seite dieser Landbrücke und auf der anderen Seite dieser Landbrücke. Dazwischen verlief eine Straße durch Korinth durch. Und diese Straße wurde dazu genutzt, Waren in die Stadt zu bringen, aus der Stadt raus. Und man hat zur Not auch einfach die Boote da drüber gezogen über diese Straße, wenn sie nicht zu schwer waren. Heute, was macht man heute? Man hat einen Kanal gebaut, das ist ganz einfach. Das war damals die Wirtschaftsmetropole des antiken Griechenland. Politisch und kulturell sehr bedeutend. Man weiß von 12 Tempeln, die man dort gefunden hat, jetzt noch in den Ruinen, die dort immer noch existieren. Eine Synagoge war auf jeden Fall auch da, die hat man auch gefunden. Es war auch also viel Religion in der Stadt. Und auf einer Anhöhe außerhalb war der Tempel der Aphrodite. Von dem hat vielleicht schon jemand gehört. Zum Kult der Aphrodite gehörte Tempelprostitution. Man sagt, dass teilweise bis zu 1000 Prostituierte dort gearbeitet haben. Oder ja, gearbeitet, kann man so sagen, ja. Das ist allerdings eine Zahl aus der Zeit, bevor dieser Brief geschrieben wurde, vermutlich. Ja, man weiß das alles ja nicht so arg genau. Trotzdem, obwohl das eine ältere Nachricht ist, Korinth war bekannt für seine Unmoral. Und zu korinthisieren war damals der Begriff für sich sexuell freizügig zu verhalten. Korinthisieren. Nicht zu verwechseln mit Korinthen. Ich stelle mir ein bisschen Korinth so wie eine Hafencity vor. Also ein bisschen so wie Hamburg vielleicht. Ja? Also da gibt es das Hafenviertel mit St. Pauli, dann gibt es die Speicherstadt, die ganzen Waren umschlägt, und dann gibt es die Binnenalster, gute Geschäfte, große Firmen, eine richtige Metropole. Das war Korinth. Und das ist der Hintergrund dieser Gemeinde, die Paulus gegründet hat. Auf einer seiner Reisen hat er in Korinth eine Gemeinde gegründet, und die spiegelt so ein bisschen das kulturelle Leben von der Stadt auch wider. Da waren relativ viele Heiden dabei, ein paar Juden durchaus auch, und viele, viele ärmere Leute, Sklaven, Handwerker, einfache Leute, aber auch die Reichen waren durchaus vertreten in dieser Gemeinde. Sehr divers, diese Gemeinde. Ist ja total modern. Divers. Eine besondere Gemeinde mit vielen internen Problemen auch. Also wir kriegen das mit im ersten Korintherbrief, dass der Gottesdienst doch wohl sehr charismatisch geprägt und sehr lebhaft und dann doch etwas sehr ungeordnet war. Vielleicht wisst ihr das, also die Worte, die wir beim Abendmahl ja oft lesen, kommen eigentlich aus dem ersten Korintherbrief, weil Paulus da versucht, einfach mal eine Ordnung reinzubringen, weil es so ein Durcheinander war. Und so lieblos abgehalten wurde. Offene Unmoral war dieser Gemeinde auch nicht unbekannt. Da müssen wir eigentlich nicht weiter drauf eingehen. Es gab auch Streit in der Gemeinde. Die haben sich vor den Gerichten gestritten, vor den öffentlichen Gerichten gestritten, die Christen dort. Da ging es echt ab, wirklich. Ja. Und sie hatten offensichtlich, das kommt auch im zweiten Korintherbrief vor, noch nicht begriffen, dass reich und schön und erfolgreich sein nicht heißt, also dass es nicht gleichzusetzen ist mit Christsein. Das Verhältnis von Paulus zu dieser Gemeinde, obwohl er sie gegründet hat, ist nicht das Beste. Das merkt man ja auch diesem Brief an. Wenn ich schon sage, das ist ein Ermahnungsbrief. Paulus war vermutlich klein von Statur, nicht unbedingt reich, ja, und wohl auch kein großer Redner. Davon kann man ausgehen. Er machte nicht so viel her, könnte man sagen. Deswegen wurde er wohl von vielen, vor allem wenn er dann erstmal wieder weg war, nicht mehr für voll genommen. Und er versucht hier mit diesem Brief auch seine Autorität wiederherzustellen. Ein Kurzbesuch vorher ist anscheinend sehr unglücklich beendet worden. Man weiß davon, weil es einen Tränenbrief gibt, so nennt man den. Und das ist ein Brief, der wurde zwischen dem ersten und dem zweiten Korintherbrief geschrieben, der ist aber nicht erhalten. Und der muss ziemlich heftig gewesen sein. Das Ergebnis war auf jeden Fall, dass dieser Streit, der vor allem zwischen einer Person der Gemeinde und Paulus entstanden ist, dass der wohl sich langsam beigelegt hat und dass die Gemeinde versucht hat, sich zu ändern. Sich ändern ist ja immer nicht so einfach. Es war also durchaus so, dass es gute Nachrichten aus Korinth gab. Und das ist auch ein Hintergrund dieses Briefes. Deswegen ist es eigentlich auch ein Versöhnungsbrief. Auch wenn ich persönlich das jetzt nicht so, also es geht so, ja. Also Paulus ist dann schon er selber, er lächert, macht super Apostel lächerlich, die ihn in Zweifel ziehen und der Gemeinde falsche Dinge sagen. Und es ist so ein bisschen wie eine Standpauke. So ein bisschen wie, habt ihr das immer noch nicht begriffen? Auf Äußerlichkeiten kommt es im Reich Gottes doch nicht an und lasst euch von diesen Superaposteln doch nicht den Kopf verdrehen. Wisst ihr eigentlich noch, wer euch gegründet hat? Wieso habt ihr immer noch nicht das Geld für die hungernde Gemeinde in Jerusalem zusammen? Das kann doch nicht wahr sein. Schaut euch die anderen an. Ich hoffe, ihr reißt euch endlich zusammen, damit ihr mich nicht beschämt. Ich hab es satt. Ich will nicht wieder Streit, Eifersucht, Selbstsüchteleien, Lügen, Aufgeblasenheit, Unmoral. Ich will es einfach nicht mehr finden. Ich werde euch bald zum dritten Mal besuchen, liebe Korinther, zum dritten Mal, und ich werde euch nicht schonen. So was steht da drin, ja? Hört endlich auf, meine Autorität und die meiner Begleiter in Frage zu stellen. Wir beten hier, dass ihr euch endlich eurem Glauben entsprechend verhaltet. Was für ein Bild gebt ihr hier ab? Also es war für die Korinther, nicht für euch, gell? Oder so ähnlich. Also für mich als modernen westdeutschen Leser hört sich das so an, ja. Und ich glaube, das stimmt auch. Es ist schon eine Standpauke. Wer von euch hört gern Standpauken? Das ist der Moment, wo die Kinder dann immer so auf Durchzug, oder die Schüler dann beim Lehrer so auf Durchzug stellen, genau. Wir hatten eine Französischlehrerin, die kam nach jeder Franzarbeit, kam sie rein und hat gesagt, ich kann doch nicht immer wieder bei Adam und Eva anfangen. Genau so, ja. Das ist so eine Art Standpauke, ja. Und nach dieser Standpauke endet der Brief so. Zum Schluss, meine lieben Brüder und Schwestern, noch einmal meine Bitte, freut euch. Hä? Zum Schluss, meine lieben Brüder und Schwestern, noch einmal meine Bitte, freut euch. Lasst euch wieder auf den richtigen Weg zurückbringen. Hört auf alles, was ich euch geschrieben habe. Haltet fest zusammen und lebt in Frieden miteinander. Dann wird Gott, von dem alle Liebe und aller Friede kommt, bei euch sein. Grüßt einander mit dem Friedenskuss. Nach der Corona-Pandemie. Die Gemeinde hier lässt euch grüßen, so wie ich euch Grüße aus Endersbach mitgebracht habe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schenkt, sie sei mit euch. Schöner Schluss, gell? Schön. Der Schluss seiner Briefe, den hat Paulus meistens handschriftlich dann dazu gefügt. Jemand anders hat den Brief für ihn geschrieben und er hat es dann am Ende noch so gemacht. Das war der persönliche Schluss, ja. Am Schluss, auf den Schluss kommt es auch an. Ja, wir beenden unsere Briefe mit, wer Briefe überhaupt noch schreibt, mit freundlichen Grüßen. Viele Grüße, alles Gute. Im Chat schreibt man Bibi oder Bimo oder See you oder was auch immer. Das habe ich auch gelernt jetzt. Ich bin schon ein bisschen älter, aber ich bin da. Ich habe Kinder, die mir sowas beibringen. Zu einem Brief von Paulus gehört auf jeden Fall ein ordentlicher Schluss. Und die Grüße. Auch in den letzten Schlusssätzen hört man noch raus, wie sehr Paulus um diese Gemeinde wirbt. Ja, und dass er erklären will, warum er denn so harsch ist eigentlich. Freut euch, kehrt um, haltet zusammen, lebt in Frieden miteinander. Und dann der letzte Satz. Eine der ganz wenigen Stellen, in denen die Dreieinigkeit wirklich vorkommt. Eine andere ist der Missionsbefehl. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dreieinigkeit wird man das erst viel später nennen. So ab 4. Jahrhundert hat man dann angefangen, ein Gedankengebäude, um diese Dreieinigkeit zu finden. Deswegen kommt bei Dreieinigkeit, finde ich, nicht drum rum, dass es theoretisch wird, mit dem Ergebnis, dass man nachher auch vielleicht nur wenig mehr begriffen hat. Es ist so. Deswegen macht ihr euch mit mir auf eine kurze Reise zur Dreieinigkeit. Ihr habt eh keine Chance. 3 = 1, genau. Gott ist einer, aber doch drei. Oder Gott ist drei und dann doch einer. Hä? Es gibt viele Bilder, mit denen man dieses Paradoxon versucht aufzuklären. Ein schönes ist Wasser zum Beispiel. Ja, also Wasser hat verschiedene Aggregatzustände. Wasser ist Dampf, Wasser ist Flüssigkeit, Wasser kann Eis sein. Wir versuchen das mit vielen Bildern. Man kann unheimlich drüber nachdenken. Man kann dicke Bücher schreiben. Ich habe eins davon jetzt mal gelesen und viele Vorträge auch. Und man kann diskutieren und nachsinnen. Und also andere, also Muslime und Juden werfen uns ja vor, wir wären viel Götter. Manche Christen sagen das auch, ja. Also, ja, aber wir sagen, nö, wir haben einen Gott. Das ist gar keine Frage. Ich denke, wenn wir das Wesen mit Wesen Gottes mit was beschreiben, was wir selber nicht verstehen können, und das ist ja so, ja, wir können das nicht verstehen, dann wird das Gott meiner Meinung nach erst gerecht. Gott ist kein alter Mann, Gott ist auch nicht drei Männer, Gott ist kein toller Mensch, Gott ist keine Energiewelle, vielleicht auch, ja, vielleicht auch nicht, und Gott ist auch kein Buch, egal was Tolles drinsteht. Gott ist etwas Unbegreifbares. Gott ist ein Geheimnis. Unverstehbar, unbegreifbar, unbeschreibbar. Und Gott muss dieses Geheimnis auch bleiben. Jesus Christus kam auf die Welt. Und ein bisschen versteht man ja dann von Gott. Ist ja so. Und trotzdem müssen wir uns klar machen, als Jesus Christus auf der Welt war, hatte er ein paar Leute, die ihn nachher verlassen haben, hatte eine große Menschenmenge, die ihn völlig missverstanden hat. Und das meiste, was er gesagt und getan hat, ist heute noch ein Rätsel. Und oder man hat es einfach erst nachträglich verstanden. Wie die Jünger von Emmaus. Haben sie es endlich begriffen, nachdem eigentlich die ganze Show schon gelaufen war. Ein Rätsel. Gott sagt von sich selbst, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege höher als eure und meine Gedanken höher als eure. Jesaja 55, 8 und 9. Ihr könnt mich nicht verstehen, auch wenn ihr es versucht. Könnt man es kurz sagen. Die Dreieinigkeit, ich habe hier ein Zitat gefunden. Die Dreieinigkeit ist der Versuch der Christen, die Größe und Weite und Tiefe und Ewigkeit Gottes zu umschreiben. Gar nicht schlecht, oder? Aber auch wie langweilig. Das ist mein Glaube und die Dreieinigkeit fußt da zum Teil zumindest drauf. Ich sag diesem Geheimnis, das da so trocken beschrieben ist, ja, kann man sich dennoch nähern. Und was noch viel mehr ist, man kann es erleben. Das ist der Knackpunkt. Man muss es sogar erleben. Und die Dreieinigkeit, oder zumindest so könnte man sagen, ist euer Jahresthema. Viel Spaß damit. Dreieinigkeit, was soll das? Was soll das sein? Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Es ist vermutlich von Theologiestudent oder so, von Professor. Ich finde, es ist nicht viel glücklicher wie diese Aussage, die ich gerade habe. Ich finde es sehr trocken, ja, sehr trocken. Da gibt's was ein bisschen mehr einlädt. Das wäre hier ein Kreistanz von drei Wesen, die miteinander verbunden sind. Das ist schon sehr, sehr. Da kann man schon drüber nachsinnen. Ist schon gar nicht schlecht. Dann habe ich hier sowas. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist ein sogenannter keltischer Knoten. Der ist gebildet eigentlich aus diesen, ich erkläre es nicht, auf jeden Fall, ist eine unendliche Schnur verbunden mit einem Kreuz. Das ist ein sehr schönes Bild, da kann man sehr lang drüber nachdenken. Aber es hinterlässt bei mir trotzdem so ein bisschen ein Fragezeichen, weil es geht ja darum, dass wir sagen, Vater, Sohn und Geist gleich eins. Dann habe ich noch das hier gefunden. Das ist eine Ikone. Und also ich weiß auch nicht, so stelle ich mir Gott nicht vor, schon gar nicht wie Jesus mit Bärtchen, wie er dann sowieso nicht aussah. Es lässt mich ratlos zurück. Ich habe nachher noch mehr.
Was kommt danach?
Genau, da kommen wir jetzt nachher dazu. Dreieinigkeit ist keine genaue Erklärung dafür, was Gott ist, denke ich. Es ist keine technische Beschreibung. Ah, das sind die drei Inkarnationen Gottes. Ja, nee, eben gerade irgendwie auch nicht oder so, ja. Wie funktioniert's mit 3 gleich 1? Wir erfahren es nicht. Die vollkommene Einheit dieser drei kann man aus der Bibel nur irgendwie aus dem Zusammenhang erklären. Es wird nicht erklärt. Die Dreieinigkeit, die klärt auch eigentlich nicht restlos die Frage, wer Gott ist. Wir haben es vorgesungen. Wir können sagen, Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Sohn, Gott ist der Heilige Geist. Also sind wir wieder bei 3 gleich 1 und schon tut unsere Taschenrechner-App wieder einen Fehler ausgeben. Auch schon der Name Gottes. Mose erfährt den Namen Gottes. Yahweh ist eine Beschreibung einer grundlegenden Wesensart unseres Gottes. Die immerwährende Präsenz, könnte man sagen. Es gibt viele verschiedene Übersetzungen. Ich bin, der ich sein werde, ist eine davon. Es funktioniert nicht. Es funktioniert bei Gott nicht so wie bei Menschen. Wer ist es? Bist du die Raffaela? Ich weiß gar nicht, wo ist die Raffaela? Ah, da hinten sitzt sie. Genau, okay. Ich habe dich vorher mit der Maske nicht so genau. Genau. Wer ist das? Das ist Raffaela, da wissen wir schon sehr viel. Wer ist das? Das ist Yahweh, da wissen wir viel, viel weniger. Weil es ein Rätsel ist. Der Name Gottes gibt uns nicht die Antwort darauf, wer er ist. Und dieser Schlusssatz war meint, für mich zumindest, die Lösung ist auch nicht als Dogma gedacht. Ja, es ist kein Dogma, sondern es ist kein Lehrsatz, es ist kein Erklärsatz. Ja, die Dreieinigkeit funktioniert so, sondern Es ist ein Zuspruch. Die Dreieinigkeit ist ein Zuspruch an dich und mich. Die Dreieinigkeit ist ein Segen. Und das ist doch mal ein Gedanke. Der hat mir gefallen. Die hier genannte Dreieinigkeit erklärt nicht genau, was Gott ist. Sie sagt auch nicht, wer Gott ist. Aber durch diesen Zuspruch bekommen wir eine Ahnung, wie Gott ist. Wie ist Gott? Das ist für mich immer die absolute Kernfrage von jeder Geschichte und von jedem Satz, den ich in der Bibel lese. Wie ist Gott einfach? Und die Dreieinigkeit zu nennen, wird im Prinzip wie ein Bekenntnis von uns, wie Gott ist. Wir können Gott nicht in letzter Konsequenz beschreiben und verstehen, aber wir können ihn erleben. Erleben und erfahren, wie Gott ist. Wie ist Gott? Gott ist gnädig. Alle sind schuldig geworden, schreibt Paulus den Römern. Alle sind schuldig im Verhältnis zu Gott. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Alle. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Amen. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und also zumindest mir, es tut mir so unendlich gut, wenn bei dem ganzen Klump, das ich manchmal anliefere, jemand mit mir gnädig umgeht. Gnade. Wie ist Gott? Gott ist Liebe. Gott ist liebevoll. Sehr bekannter Satz, Johannes 3, 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann geht's weiter. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Gottes Liebe. Gottes Liebe ist eine Liebe, die keine Gegenleistung erwartet. Gottes Liebe ist eine Liebe, die keine Gegenleistung erwartet. Agape ist das Wort. Wie ist Gott? Gott ist Gemeinschaft. Gott schenkt Gemeinschaft. Gott ist Gemeinschaft. In sich selbst. Johannes 17, Vers 11, das war vorher schon dran. Da betet Jesus, ich verlasse jetzt diese Welt und komme zu dir. Er spricht mit seinem Vater im Himmel. Sie aber, seine Jünger, bleiben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft. Erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind, so wie wir. So betet Jesus für seine Jünger, bevor er sie verlässt. Für seine Nachfolger und für uns. Und für uns auch. Erhalte sie in der Gemeinschaft, damit sie so eng sind wie wir zwei. Und zusammenbleiben ist eine Herkulesaufgabe. Gell? Zusammenbleiben ist eine Herkulesaufgabe. In der Familie, in der Ehe, im Verein, in der Gemeinde, in den Ländern. Zusammenbleiben. Und es war offensichtlich damals schon so nötig, dass Jesus dafür bittet. Lass sie bitte zusammenbleiben und in der Gemeinschaft mit dir. Dreieinigkeit ist keine Statik. Es ist kein Credo. Dreieinigkeit ist eine Dynamik. Es ist etwas Bewegliches. Es ist etwas reizvoll Einladendes zum Sinn des Lebens. Und auch das ist irgendwie schwer zu begreifen. Ich hoffe, ich bin euch nicht zu theoretisch. Also es ist, ich habe mich da wirklich drauf eingelassen, auf dieses Thema, und es ist ein Rätsel für mich. Es lohnt sich, auf diese Reise sich einzulassen. Zum ersten Mal vielleicht oder wieder ganz neu zu schauen. Denn da war doch mal was in unserem Glauben, das hat uns so angezogen, dass wir es haben wollten. Dass wir nicht ohne konnten. Kennt jemand das Buch Die Hütte? Die Hütte, ja, da sagen manche, ja, Buch kenne ich nicht, ich habe es gesehen, weil das gibt's nämlich auch als Film, ja. Ist ein Buch eigentlich, finde ich, so über das Leid und wie man damit umgeht, aber es ist Dreieinigkeit kommt auch drin vor. Der Autor heißt William Paul Young und er hat zu einem anderen Buch, das ich mir jetzt gekauft habe, das heißt Der göttliche Tanz von Richard Rohr, da schreibt er ein Vorwort dazu. Und ich lese euch mal ein bisschen was aus diesem Vorwort vor, weil ich fand das ziemlich gut. Schlechte Theologie ist wie Pornografie, schreibt er. Die Vorspiegelung einer Beziehung ohne das Risiko einer solchen. Sie beruht auf Transaktion und Leersätzen statt auf Beziehung und Geheimnis. Man muss niemandem vertrauen und niemanden mögen. Sie wird zu einer Übung in Selbstbelohnung und entmenschlicht schließlich das Ich und die Gemeinschaft, um die schmerzhaften Prozesse der Demut und des Vertrauens zu umgehen. Bisschen kompliziert. Schlechte Theologie ist kein opferloses Verbrechen. Sie entfernt Gott vom Menschen und verwandelt das Wunder und das geheimnisvolle Chaos inniger Beziehung in ein billiges Poster, das man benutzen und wegwerfen kann. Aber wir hören da was kommen. Hört sich an wie ein Nachtzug, der sich durch die Wüste nähert. Wir hören ihn nicht nur aus der Ferne, sondern wir spüren ihn. Mit der Hand auf dem Boden, so wie Wasser, so wie im zerrissenen Brot, so wie im eingegossenen Wein. Das Gerücht tief in unserer Seele sagt uns, dass eine Feier stattfindet. Und wir können kaum glauben, dass wir eingeladen sind. Kann es sein, dass man sogar einen Trinkspruch auf uns ausbringt? Kann es sein, dass sich eine Hand zu uns ausstreckt und uns zum göttlichen Tanz auffordert, dass uns jemand ins Ohr flüstert, wir seien seit jeher dafür gemacht und sie warten auf den Kuss. Und so warten wir auf den Kuss, auf den Atemzug, der unser schlafendes Herz zum Leben erweckt. Denn ja, wir sind dafür gemacht, vollkommen gefunden von unwiderstehlicher Zuneigung. Man könnte über diesen Satz auch eine Predigt halten. Merkt ihr dieses reizvolle, ziehende? Das wollen wir wiederfinden und vielleicht hilft uns die Dreieinigkeit dabei, das wiederzufinden. Richard Rohr, der dieses Buch, zu dem dieses Vorwort gehört, geschrieben hat, hat noch ein Bild für die Dreieinigkeit. Damit beginnt er. Das kennt vielleicht auch jemand. Das ist eine Ikone aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts von Andrei Rublikow und ist von ganz arg vielen heiß geliebt als Darstellung der Dreieinigkeit. Es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Typ man ist, dass man das auch eben so empfindet. Ikonen lohnen, dass man lange darüber nachdenkt. Am besten im Gespräch mit seinem Herrn. Es sind keine einfachen Bilder. Die Ikonenmalerei versucht, über sich selbst hinauszuweisen und in den Betrachtern ein Gefühl für das darüber hinaus und gleichzeitig für die Gemeinschaft hervorzurufen, die schon in unserer Mitte existiert. Ein bisschen weislich. Ihr könnt es mal googeln, schaut euch dieses Bild mal an. Es ist die Darstellung der Dreieinigkeit. Die drei Personen, die da sind, sehen alle irgendwie geschlechtslos aus. Sind es junge Frauen, sind es junge Männer? Sie sehen alle gleich aus. Und sie haben, je länger man das Bild anschaut, entsteht da eine Friedlichkeit zwischen diesen dreien, die ist anziehend. Das Bild besteht aus drei Grundfarben, aus Gold, aus Blau und aus Grün. Gold steht für den Vater, für Vollkommenheit, für Fülle, für Ganzheit. Blau steht für Meer und Himmel und die Spiegelung dazwischen. Das ist der Sohn soll damit dargestellt werden. Und Grün, die grünen Farben, das ist der Heilige Geist. Für Fruchtbarkeit, für Virilität, für Wachstum. Aber da ist doch noch Platz auf diesem Bild. Ganz vorne. Und scheinbar sind da auch einladende Gesten. Und diese viereckige Stelle, ich zeige mal kurz drauf, wenn man es nicht so richtig sieht hier auf dem Beamer. Man hat darauf Klebereste gefunden, wer das nicht schon mal gehört hat. Man hat Kleber gefunden und hat sich dann überlegt, was könnte der Künstler denn da hingeklebt haben? Und man geht davon aus, dass da ein kleiner Spiegel geklebt war, damit der Betrachter sich selbst in dieser Gemeinschaft, in dieser vollkommenen Gemeinschaft, die der Maler darstellen möchte, sich wiederfindet. Dreieinigkeit ist die Einladung zu einer Gemeinschaft mit Gott. Lassen wir uns dazu einladen. Gott ist eine Beziehung und kein Wissen. An der Tafel der drei auf dem Bild, da ist noch Platz für dich und für mich. Wir sind eingeladen. Die Gemeinschaft mit Gott, die befähigt uns erst zur Gemeinschaft mit uns selbst. Wir können uns danach vielleicht erst richtig leiden oder akzeptieren uns, aber auch mit anderen. Die Gemeinschaft mit anderen. Und die Gemeinde in Korinth, die hatte viele Probleme. Da ging es drunter und drüber. Eine Gemeinde, in der Unruhe herrschte und Unsicherheit. Unsicherheit über das, was richtig und was falsch ist. Gnade, Liebe, Gemeinschaft, eingepackt in die Dreieinigkeit, stellt ihn Paulus ans Ende seines schwierigen Briefes. Und er lädt sie ein und er lädt mich ein und er lädt euch alle ein, die Einladung anzunehmen. Im gnädigen und liebevollen Umgang miteinander wird Gemeinschaft erst möglich. Bekanntermaßen ist es ja nun mal nicht so, dass die Leute vor 2000 Jahren und auch die Christen vor 2000 Jahren bedeutend anders gewesen wären als wir heute. Ich habe erst jetzt diese Woche mit einem Freund gesprochen über die Gemeinde seiner Eltern. Ich gehe nicht ins Detail, aber es geht um Theologie, es geht um Ordnungsfragen, es geht um persönliche Verletzungen und es geht um Rechthaberei. Das finde ich hier am Ende dieses Paulusbriefes nicht. Auch wir selber in Endersbach haben unsere Geschichte mit Streitereien und mit Trennungen. Um die Nullerjahre gab es ziemlich Zoff bei uns. Ein Freund hat mir erzählt, ungefähr alle 15 Jahre hat eine christliche Gemeinde Streit. Vielen Dank, ja. Es muss aber nicht so sein, ja. Es muss nicht so sein, ja. Und Paulus damals hat Gas gegeben. Tut's nicht, ja. Okay, das nur nebenbei. Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schenkt, sei mit euch. Damit endet Paulus. Bleibt zusammen. So wie wir. Lebt in der Gnade. Lebt in der Liebe. Lebt in der Gemeinschaft. Der Bezug auf die Dreieinigkeit, der soll dabei helfen. Obwohl er so geheimnisvoll ist, ist er auch unheimlich reizvoll, weil wir es nicht verstehen können, aber erleben können. Lassen wir uns darauf ein. Amen. Beten wir noch zusammen. Lieber Herr, lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, lieber Heiliger Geist, wir wissen nicht, wie wir dich ansprechen sollen. Wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Wir wissen, dass alles, was wir tun, endlich ist und alles, was wir dir sagen, unvollkommen ist. Wir bitten dich, dass du unsere Gebete erhörst, dass du unsere Taten mit Liebe ansiehst und dass du uns Gnade, die Gnade, die du uns schenkst, auch für andere schenkst. Dass du uns die Liebe, die du uns erweist, auch für andere schenkst. Dass du uns in deiner Gemeinschaft, in der Gemeinschaft mit dir hältst, so wie du Gemeinschaft bist. Aber auch, dass wir die ausbreiten können, die Arme, um Gemeinschaft weiterzugeben. Wir können dich nur darum bitten. Wir können dich nur darum bitten, dass du uns dabei hilfst. Und wir erleben es, dass es manchmal wunderbar ist. Wir bringen dir am Ende unseres Gottesdienstes noch unsere ganzen Sorgen. Es ist so viel schwierig und es ist so viel schön, habe ich vorher schon gesagt. Wir bitten dich für unsere Kranken, für die, die einsam sind, für die, die sich nicht aus dem Haus trauen gerade immer noch, für die, die im Streit leben, weil sie so unterschiedliche Meinungen haben, für unsere Häuser, für unsere Familien, für unser Land, für die Menschen, die ihr Haus verloren haben, ihre Heimat und irgendwo in einem Zelt auf der Flucht sind. Für Menschen, die da leben, wo es eben nicht so schön und frei ist wie bei uns. Wir bitten dich, erbarme dich. Erbarme dich den Christen, aber auch allen anderen, die verfolgt werden dafür, dass sie einfach nur etwas anderes glauben oder etwas anderes denken. Und schließlich bitten wir dich, dass du bald wiederkommst und die Tränen abwischst, so wie du es versprochen hast. Und die Erde umgeformt wird in das, was du eigentlich haben wolltest. Amen. Beenden wir den Gottesdienst mit dem Segen. Möchtest du noch aufstehen?